hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Sie hören die Aufzeichnung eines Vortrages im Rahmen des 10. Hope-Kongresses vom 10. bis 13. Mai 2016 in Wien. Dieser stand unter dem Thema Pädagogik im Spannungsfeld von Krankheit, Migration und Mehrsprachigkeit. Am Wort ist Inci Dirim, Thema ihres Vortrages Mehrsprachigkeit, Fakten und wissenschaftliche Perspektiven.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich werde jetzt auf Deutsch sprechen. Versuche nicht ganz so schnell zu sprechen. Habe auch nicht allzu viele Präsentationsfolien, so dass ich hoffe, dass, ja, danke, dass es gut möglich sein wird, der Übersetzung zu folgen. Ich möchte sprechen über Perspektiven auf Mehrsprachigkeit, wobei ich eigentlich nur über ein Problem sprechen möchte. Man kann sehr viel über Mehrsprachigkeit sagen, was die Forschung anbelangt, aber in einem Vortrag, denke ich, ist es ein bisschen schwierig, über eine gesamte Bandbreite zu sprechen. Daher konzentriere ich mich auf einen Punkt, ein Problem, das ich Ihnen mit verschiedenen Beispielen und wissenschaftlichen Perspektiven mit Ihnen diskutieren möchte. Ich habe die Diskussion am Vormittag mit großem Interesse verfolgt, habe mich auch sehr gefreut über den Vortrag von Frau Rabinowitsch, habe mich besonders stark gefreut über die Antwort, die sie auf die Frage nach ihrem Vortrag gegeben hat. Nämlich, sie ist ja gefragt worden, inwiefern sie in Österreich in der Schule als Migrationskind Schwierigkeiten hatte. Sie hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie dank der Hilfe ihrer Eltern in der Schule gut zurechtgekommen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte sagen, es ist nicht ganz leicht, in Österreich mit Deutsch als Zweitsprache in der Schule Erfolg zu haben. Es gibt verschiedene Statistiken, die belegen, dass Deutsch als Zweitsprache in Österreich einen Risikofaktor für den Bildungserfolg darstellt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir freuen uns über Mehrsprachigkeit. Wir haben uns heute Morgen auch schon gefreut. Aber es gibt auch Probleme. Und zwar möchte ich sagen, dass das österreichische Bildungssystem ein Problem damit hat, mit Deutsch als Zweitsprache umzugehen. Ich muss aber auch sagen, auch in der Wissenschaft gibt es verschiedene Perspektiven und Positionen, die diskutiert werden müssen. Ich möchte heute mit Ihnen über ein Problem sprechen, ein wissenschaftliches Problem. Zunächst einmal will ich einige gängige Vorstellungen zu Deutsch als Zweitsprache thematisieren. Und zwar sehen Sie jetzt eine Tabelle von Heidi Rösch, einer geschätzten Kollegin, die schon lange auf dem Forschungs- und Arbeitsgebiet Deutsch als Zweitsprache tätig ist. Die Frage bezieht sich darauf, wann eine Sprache als Zweitsprache gilt. Sie sehen hier einige Vorstellungen, die in der Psycholinguistik entwickelt worden sind. Ich möchte Ihnen heute gängige Vorstellungen aus der Psycholinguistik vorstellen und aus der Pädagogik. Dann möchte ich sie mit Ergebnissen aus der Soziolinguistik vergleichen und möchte auf ein Problem aufmerksam machen. Also in der Psycholinguistik geht man davon aus, dass die Sprache oder die Sprachen, die in den ersten drei Lebensjahren erworben werden, als die Erstsprache gelten. Sie sehen, es können zwei Sprachen sein nach der Tabelle. Es kann sich aber auch um mehr als zwei Sprachen handeln. Es gibt auch den multilingualen Erstspracherwerb. Wir haben ja vorhin die Frage gehabt, wer hat welche Erstsprache? Vielleicht könnte man die erweitern und sagen, wer hat welche Erstsprachen? Ich zum Beispiel bin von Geburt an mit den Sprachen Deutsch und Türkisch aufgewachsen. Bestimmt gibt es auch einige andere unter Ihnen, die auch zwei Ersprachen haben. Es können auch mehr sein. Wenn bis zum dritten Lebensalter zwei Sprachen sich angeeignet werden, Sprache A und Sprache B, spricht man vom bilingualen Erstspracherwerb. Wenn es nur eine Erstsprache ist, vom monolingualen Erstspracherwerb. Diese ersten drei Lebensjahre sind deswegen wichtig, weil im Gehirn sich kognitive Prozesse entwickeln, die wichtig sind für das spätere Sprachenlernen anderer Sprachen. Wenn die Sprache B vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr sich angeeignet wird, spricht man vom frühen Zweitspracherwerb von Kindern. Zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr von dem Zweitspracherwerb von Kindern, also nicht vom frühen, sondern dem Zweitspracherwerb. Und nach der Pubertät vom Zweitspracherwerb von Jugendlichen und Erwachsenen. Diese Zeitspannen werden deswegen als wichtig angesehen, weil jeweils Zweitsprachen sich unterschiedlich angeeignet werden und pädagogische Konzepte entsprechend entwickelt werden müssen. Also wenn wir eine passende Pädagogik wollen nach diesen Ergebnissen, müssen wir wissen, wann der Zweitspracherwerb angefangen hat. Je früher der Zweitspracherwerb einsetzt, desto stärker ähnelt er dem Erstspracherwerb. Vielleicht soweit zu den psycholinguistischen Ergebnissen. Sicherlich gibt es sehr viel mehr, aber ich kann Ihnen nicht alles vorstellen. Ich möchte auf einige Punkte aufmerksam machen. Jetzt komme ich zur Vortragsfrage nach dieser Einführung. Ich arbeite gerne mit Fragestellungen, nicht nur in der Forschung, auch bei Vorträgen, damit man sich auf bestimmte Aspekte fokussieren kann. Meine Vortragsfrage lautet: Inwiefern sind die gängigen Vorstellungen von Zwei- und Mehrsprachigkeit noch aktuell bzw. angemessen, um die migrationsbedingte Mehrsprachigkeit zu verstehen? Das heißt, es geht mir hier um die migrationsbedingte Mehrsprachigkeit. Was ich damit meine, werde ich gleich mit einigen Beispielen zeigen. Jetzt komme ich zu einigen Betrachtungen des Spracherwerbs. Es gibt eine klassische Betrachtung von Zweisprachigkeit, die sich eher auf das Aufwachsen in bilingualen Elternhäusern bezieht. Ich zum Beispiel bin auch in einem bilingualen Elternhaus aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus Deutschland, ich bin in der Türkei aufgewachsen mit Deutsch und Türkisch. Das wäre der Fall, der in der Literatur häufig thematisiert wird. Wenn also Eltern zwei verschiedene Sprachen sprechen, wie wachsen die Kinder mit dieser Zweisprachigkeit auf? Das wäre ein Fall. Aber in der Migrationsgesellschaft gibt es viele weitere Möglichkeiten, zweisprachig zu werden. Wir haben also in der Migrationsgesellschaft eine Vielfalt von Spracherwerbskonstellationen. Ich möchte jetzt auf einige Vorstellungen aus der Pädagogik hinaus, denn in der Pädagogik gibt es ein Interesse an Spracherwerbsmodellen, um auf deren Basis Sprachförderprogramme aufzubauen. Das ist ja auch wichtig, wenn Kinder Schulen an Krankenhäusern besuchen. Ja, danke schön. Also erstens gibt es Vorstellungen von der Reihenfolge des Spracherwerbs. Ein bisschen habe ich schon darüber gesprochen. Man spricht von dem bilingualen oder parallelen Erstspracherwerb, wobei das auch schon eine etwas verkürzte Vorstellung ist, weil viele Kinder mit mehr als zwei Sprachen aufwachsen. Es gibt eine Untersuchung von Katharina Brisic über Mehrsprachigkeit in Wien. Dort sind ungefähr 1600 Kinder befragt worden, die türkisch, also als türkische Kinder gelten. Es hat sich gezeigt, dass diese Kinder zu Hause Türkisch, eine Minderheitensprache aus der Türkei, und Deutsch sprechen, mindestens. Das heißt, die Kinder, die als türkische Kinder angesehen werden, sprechen, bis auf vier, hat sich gezeigt, drei Sprachen meistens, nicht nur zwei. Gut, dann ist noch die Rede vom frühen, sukzessiven Zweitsprachenerwerb. Hier ist die Vorstellung, dass man erst eine Sprache sich aneignet, später mit der zweiten Sprache darauf aufbaut. Beim späten Zweitsprachenerwerb, auch das habe ich Ihnen in der Tabelle gezeigt, geht man davon aus, dass vom sechsten bzw. späteren Lebensalter an eine Zweitsprache sich angeeignet wird. Man muss darauf hinweisen, dass es immer möglich ist, eine hohe Kompetenz in der Zweitsprache zu erlangen. Allerdings erfordert das natürlich einen unterschiedlichen Einsatz. Das heißt, in der Vermittlung muss mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet werden. Ich komme zu wichtigen Spracherwerbshypothesen. Wir haben eine sehr bekannte Hypothese, die Schwellenniveau-Hypothese, die vor allem von Cummins thematisiert worden ist. Nach dieser Hypothese ist es so, dass man erst eine Sprache bis zu einer gewissen Schwelle, bis zu einem bestimmten Niveau erworben haben muss, damit man erfolgreich mit der zweiten Sprache darauf aufbauen kann. Also erst die Sprache A, dann die Sprache B ist die Vorstellung. Wenn das nicht passiert, so die Befürchtung, geht man davon aus, dass eine doppelseitige Halbsprachigkeit entstehen könnte. Dem widerspricht die Vorstellung der lebensweltlichen Zweisprachigkeit von Ingrid Gogolin. Ingrid Gogolin gehört zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auf die Problematik der Normen aufmerksam gemacht haben. Ingrid Gogolin geht davon aus, dass zum Beispiel in Deutschland Kinder das Türkische nicht genauso wie in der Türkei sich aneignen können, weil es einen anderen Input als in der Türkei gibt. Ja? Also das heißt, wir können von Kindern, die in Deutschland aufwachsen, nicht das Niveau im Türkischen erwarten wie Kinder, die in der Türkei aufwachsen. Das bedeutet, wenn man jetzt von Halbsprachigkeit spricht, müsste man überlegen, mit welcher Norm. Das heißt, wir können nicht ohne weiteres Normen aus der Türkei nehmen und die Sprachkompetenz von Kindern, die in Deutschland oder in Österreich aufwachsen, daran messen. Denn sie haben einen anderen Input. Sie gehen zum Beispiel nicht in eine türkischsprachige Schule. Ja? Das heißt, sie haben einen kleineren Input und werden deswegen nicht die Niveaus wie in der Türkei erlangen. Daher, sagt Ingrid Gogolin, müssen wir von der lebensweltlichen Zweisprachigkeit sprechen. Wir müssen davon ausgehen, Kinder eignen sich die Sprachen in unterschiedlichem Ausmaß an, nämlich wie sie sie brauchen. Die Interdependenzhypothese greift diese Vorstellung etwas besser auf, nämlich nach der Interdependenzhypothese gibt es keine kausale Folge von der Sprache A zur Sprache B, sondern Sprachen entwickeln sich in Abhängigkeit voneinander. Das ist eine wichtige Vorstellung, die meines Erachtens besser passt, wenn wir über migrationsbedingte Zwei- und Mehrsprachigkeit sprechen. Über die anderen Hypothesen möchte ich nicht sprechen, ich will ein Stück weitergehen. Und möchte sagen, dass diese Hypothesen, alle, die ich Ihnen vorgestellt habe, sehr stark an monolingualen Vorstellungen orientiert sind. Diese Vorstellungen von Sprache werden von Brigitta Busch und Niku Dorowska stark kritisiert. Sie schlagen einen Alternativbegriff vor. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ins Englische übersetzen könnte. Vielleicht denken wir darüber zusammen nach. Brigitta Busch und Niku Dorowska sagen, dass man nicht immer von Zwei- und Mehrsprachigkeit sprechen sollte, weil dann die Vorstellung reproduziert wird, dass Sprachen immer voneinander abgegrenzte Einheiten darstellen und die Sprachen irgendwie alle perfekt beherrscht werden müssen. Sie sprechen von Sprachigkeit und damit machen Sie darauf aufmerksam, dass in der Migrationssituation vor allem verschiedene Sprachen, Register, Codes gleichzeitig sich angeeignet werden. Dass es ein großes Repertoire gibt mit verschiedenen Sprachen und dass es darauf ankommt, in den unterschiedlichen Kontexten die passenden Mittel aus diesem großen Repertoire zu wählen. Daher sagen sie, dass wir lieber von Sprachigkeit sprechen sollten und nicht immer an Vorstellungen einer nationalstaatlichen Sprache hängen bleiben. Das ist mir ein sehr wichtiger Aspekt, über den ich jetzt noch weiter sprechen möchte. Es geht mir also um die gelebte Mehrsprachigkeit, die in den wissenschaftlichen Hypothesen im Moment noch gar nicht repräsentiert ist. Das heißt, bei der gelebten Mehrsprachigkeit gibt es verschiedene Standard- oder Nationalsprachen, die aber sehr vielfältig sind in sich. Es gibt aber auch migrationsspezifische Register, das heißt Türkisch in Österreich, Bosnisch in Österreich, Arabisch in Österreich, wird sich im Kontakt zum Deutschen und zu anderen Sprachen anders entwickeln als in den Herkunftsländern. Also wenn wir vom Arabischen in Österreich sprechen, gibt es einen Unterschied zum Arabischen in Syrien zum Beispiel, weil hier Arabisch in einem starken Kontakt zu Deutsch steht, was in Syrien nicht der Fall ist. Das heißt, hier kommen wir zu migrationsspezifischen Weiterentwicklungen von Sprache, Untersprachkontakten. Dabei entsteht auch eine gewisse Bandbreite an Sprachkontaktphänomenen wie Code-Switching, also das Kombinieren von verschiedenen Sprachen oder Codes, Registern, Code-Mixing, ein sehr dichtes Gemisch zwischen den Sprachen, Transfer, wenn man einzelne Elemente von einer Sprache in die andere übernimmt, und auch andere Sprachphänomene und Hybridisierungen, und zwar ganz unabhängig manchmal von Herkunft. Man darf auch nicht immer Herkunft mit Sprache gleichsetzen. Ich möchte ein paar Beispiele geben, nämlich zu migrationsspezifischen Registern. Wir haben hier ein Beispiel von zwei Studentinnen, die in einem Seminar mitgearbeitet hatten und Tonbandaufnahmen in Wien gemacht haben. Sie haben untersucht, wie sich das Farsi hier in Wien weiterentwickelt. Ich kann nicht so gut Farsi, ein bisschen kann ich das schon, aber ich möchte Ihnen hier lieber die deutsche Übersetzung vorlesen. Sie sehen den Satz in Farsi oben stehen. Wenn Sie Farsi können, können Sie ihn auch in Farsi lesen. Sie sehen auch die Transkription mit lateinischen Buchstaben und Sie sehen die deutsche Übersetzung. Sie sehen in der lateinischen Transkription zwei Wörter, die unterstrichen sind. Um die geht es mir ganz besonders. Die Übersetzung dessen, was eine Person, ein Geschäftsmann, der hier in Österreich lebt, der aus dem Iran kommt, zu einem anderen Geschäftsmann sagt, folgendermaßen. Du bist so lange nicht da gewesen. Wo warst du? Was gibt's Neues? Laufen die Geschäfte uns so gut? Also du warst nicht so lange nicht da gewesen, wo warst du, ist nicht unterstrichen. Dann kommt das Unterstrichene, laufen die Geschäfte und so gut. Das ist im Farsi-Satz ausgedrückt mit den Worten Geschäft, Meschäft. Geschäft ist ein deutsches Wort. Diejenigen, die Deutsch können, wissen das. Ich sage das für die, die Englisch sprechen, nochmal betont. Also Geschäft, ein deutsches Wort, das in den Farsi-Satz integriert wurde, aber auf eine typische Weise für das Farsi, nämlich das Wort wird wiederholt. Der erste Laut wird in M verwandelt, also Geschäft, Meschäft. Das ist eine Strategie, die es in verschiedenen Sprachen gibt, ein Regionalismus. Also im Türkischen kann man das auch so sagen. Ins Deutsche könnte man das übersetzen mit und so. Also Geschäft, Meschäft heißt Geschäfte und so. Sie sehen, dass aus dem Deutschen, also aus dem Sprachkontakt, ist ein spezifischer Sprachgebrauch entstanden. Wenn im Iran jemand sagen würde, Geschäft, Meschäft, würden wahrscheinlich die Leute nichts verstehen. Ja? Das heißt, wir haben hier ein kleines Beispiel für den Gebrauch des Farsi in Österreich, in einer deutschsprachigen Umgebung. Diese spezifische Mischung gelingt nur in einer Umgebung, in der Deutsch und Farsi beherrscht werden. Das bedeutet, wir haben hier nicht das gleiche Farsi wie im Iran, nämlich ein anderes. Wir haben hier eine migrationsspezifische Weiterentwicklung des Persischen in Österreich. Diese Entwicklung gibt es auch in anderen Sprachen, zum Beispiel im Türkischen. Dazu gibt es viele Untersuchungen. Es ist die Rede von einem Türkisch-Deutsch. Das heißt, vom Deutschen, also im Deutschen und im Türkischen gibt es bestimmte Entwicklungen und die unter dem Sprachkontakt entstanden sind. Dazu haben wir jetzt hier ein paar Beispiele aus Hamburg. Ein Beispielsatz lautet: Hast du Ateş? Hast du Ateş lautet ins Deutsche übersetzt: Hast du Feuer? Also hast du ist Deutsch und Ateş ist ein türkisches Wort, nämlich Feuer. Die Jugendlichen in Hamburg, also viele, fragen sich gegenseitig nicht hast du Feuer, sondern hast du Ateş? Nicht, weil sie das Wort Feuer nicht kennen, das Wort Feuer kennen alle. Ja? Nämlich, weil es darum geht, sich performativ als mehrsprachig zu äußern. Es gibt auch andere Fälle. Ein Beispiel haben wir hier, dann bin ich Gesamtschule rübergegangen. Ein Mädchen erzählt dem anderen etwas über die Schulkarriere. Es fehlt hier eine Präposition und das Genus. Das heißt, aus dem Standarddeutschen her betrachtet ist es ein unvollständiger Satz, aber es ist ein ethnolektal üblicher Satz. Unten haben wir noch ein Beispiel dafür, gib mir Lineal. Dieser Satz wurde in einer Schulklasse geäußert. Ein Junge hat zu dem anderen gesagt, gib mir Lineal. Und wurde sofort korrigiert von seinem Tischnachbarn, das heißt nicht, gib mir Lineal, das heißt, gib mir bitte Lineal. Also Sie sehen hier einen spezifischen Sprachgebrauch. Das heißt nicht, darauf möchte ich aufmerksam machen, dass die Kinder nicht wissen, dass das gib mir ein Lineal heißt. Ja? Aber es gibt einen In-Group-Sprachgebrauch. Das heißt, hier sehen wir auch etwas wie eine Erstsprache. Also Erstsprache, darauf möchte ich hinaus, das ist mir der wichtige Punkt, ist nicht nur eine Nationalsprache, Deutsch oder Türkisch. Es gibt Neuentwicklungen in der Migrationssituation, die sich von den nationalsprachlichen Normen unterscheiden. Ich möchte jetzt noch ein weiteres Beispiel geben zum Code-Switching. Dann komme ich zum Ende des Vortrags. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, ein, zwei Dinge zu diskutieren. Also hier haben Sie jetzt ein Beispiel aus einer Schulklasse, in der Kinder Deutsch und Türkisch sprechen durften. Die Kinder bearbeiten ein Arbeitsblatt. Es geht um Nahrungsmittel. Sie ordnen verschiedene Nahrungsmittel den Nährstoffen zu, also Fett, Zucker und was haben wir noch? Fett, Zucker? Eiweiß, danke. Fett, Zucker und Eiweiß. Die Kinder arbeiten, Sabri sagt zu seinem Tischnachbarn Joghurt. Also er liest von einer Liste das erste Wort vor, Joghurt. Murat fragt, sen ne yapıyorsun, Joghurt mu? Was machst du, Joghurt? Sabri sagt evet, also ja. Murat fragt, Joghurt ona mı geliyor? Also kommt Joghurt dahin? Sabri sagt, tabi, o Joghurt, oradaki gibi yapacaksın ha burada. Also übersetzt, klar, das ist doch Joghurt, das musst du genauso machen wie hier. Murat sagt, hey, also ja. Es vergeht ein bisschen Zeit, die Kinder tragen das Wort Joghurt ein. Dann fragt Murat, bitte mi, also fertig? Und sagt von sich, bitte, fertig. Sabri sagt auch, bitte, fertig. Murat kommt beim nächsten Wort an und liest vor, Wurst, und fragt dann, Wurst mu? Also Wurst, und sagt nochmal Wurst. Sabri sagt, hani Wurst, also wo steht hier Wurst? Murat fragt auch, Wurst nerede, wo steht Wurst? Aha, buldum, also aha, gefunden, zu fett. Ja. Sabri fragt, hani lan, also wo denn Mensch? Murat sagt nichts, Sabri fragt dann nochmal auf Deutsch, zu fett, ne? Murat sagt, hey, hey, also ja. Sabri sagt, bitte. Murat fragt, Wurst nerede yazıyor? Also wo steht Wurst? Burada ya, hier. Sabri sagt, ha, Wurst, ach so, Wurst. Dann sagt Sabri, bitte, Müsli. Die Kinder kommen also beim nächsten Wort an. Was Sie hier sehen können ist, Die Kinder kombinieren beide Sprachen. Man könnte das jetzt lange analysieren. Es gibt ganz bestimmte Regeln. Zum Beispiel werden die deutschen Wörter aus der Vorlage in das Türkische integriert. Hier könnte man jetzt nochmal die Frage aufwerfen, was ist deren Erstsprache eigentlich? Das heißt, Kinder, das hat sich gezeigt, wachsen oft mit einer Mischsprache auf. Es wäre schwierig zu sagen, ihr Türkisch ist genauso wie das Türkisch in der Türkei. Ihre Erstsprache ist aber auch nicht das monolinguale Deutsch, nämlich eine Kombination aus beidem. Das heißt, ich möchte gerne darauf hinaus, dass Mehrsprachigkeit das Beherrschen von Nationalsprachen bedeuten kann, aber auf andere Weise als in den Herkunftsländern, das ist ein Punkt, und mehr bedeutet als das Beherrschen einer Nationalsprache, weil sich neue Sprachformen entwickeln, die nicht immer mit den Normen von Monolingualität erklärt werden können, die nicht immer zu den Normen der Monolingualität passen. Das heißt, ich wollte Sie darauf aufmerksam machen in meinem Vortrag, dass wir im Grunde ein Wissenschaftsproblem oder ein epistemisches Problem haben. Nämlich wir gehen in wissenschaftlichen Betrachtungen immer noch von nationalstaatlichen Vorstellungen von Sprache aus. Also wir sprechen von Erstsprache und meinen damit eine Sprache, die in einem Land gesprochen wird, das 2000 Kilometer entfernt ist, beispielsweise. Ja, also wir betrachten zu wenig in der Wissenschaft die Entwicklungen von Sprache, Sprachigkeit in mehrsprachigen Situationen. Daher glaube ich, wäre es auch wichtig, den Begriff migrationsbedingte Zwei- und Mehrsprachigkeit zu sprechen, um die neuen Hybridisierungen von Sprache auch zu verstehen. Und ich denke, die Spracherwerbshypothesen, die wir haben, aber auch die psycholinguistischen Vorstellungen von Spracherwerb, muss man unter diesen Erkenntnissen überdenken. Weil ich meine, dass wir mit falschen oder nicht ganz passenden Kategorien arbeiten, wenn wir über Mehrsprachigkeit sprechen. Das ist der Punkt, über den ich mit Ihnen gerne sprechen wollte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.